Vater, ich danke dir jetzt für die Zeit der Predigt, wo dein Wort uns formt, uns auferbaut, uns ermahnt und ermutigt. Ich danke dir für den Andreas, dass er sich lang schon Zeit genommen hat und vorbereitet hat. Und ich bete, dass dein Geist durch ihn jetzt mächtig spricht. Amen.
Wie ihr vielleicht schon gemerkt habt, wir haben jetzt eine Predigtreihe durch und über den Epheserbrief und ich möchte so mit einer kleinen Einleitung beginnen. Es geht um einen Brief an die Stadt Ephesus. Dieses Ephesus liegt in der heutigen Türkei und es ist zur Zeit des Paulus die Hauptstadt der reichen Provinz Kleinasien. Ephesus ist eine Hafenstadt, ist eine der Top-Metropolen der damaligen Zeit. Sie ist nicht nur eine Hafenstadt, sie ist eine reiche Stadt, sie ist eine prächtige Stadt. Es wird viel Marmor vorgefunden in Ephesus. Es ist eine Stadt, in der es eine riesengroße Prachtstraße gibt, die vom Hafen bis nach Ephesus hineinreicht. Also wenn man schaut, was da ausgegraben worden ist, da waren Brunnen auf der Seite, da waren Statuen auf der Seite, da waren kleine Tempel auf der Seite. Also da hat alles nur an Pracht und Herrlichkeit entgegengeblitzt, auch schon am Weg hinein nach Ephesus. In Ephesus natürlich dann erst recht. Es gibt ein riesengroßes Theater. Es gibt einen riesigen Tempel. Dieser Tempel ist eines der sieben Weltwunder. Ja, der Tempel der Artemis oder Diana von Ephesus. Ja, Ephesus ist ebenfalls eine Wallfahrtsstadt. Ja, diese Diana von Ephesus war einer der Gottheiten des Römischen Reiches. Dort sind Menschen aus dem ganzen Römischen Reich hingefahren, um dieser Göttin zu huldigen. Es ist eine Fruchtbarkeitsgöttin. Es geht dort um die Fruchtbarkeit von der Natur, von Pflanzen, Tieren und Menschen. Und da haben Menschen natürlich Geschenke und so weiter mitgebracht für diese Göttin, was ebenfalls dafür gesorgt hat, dass die Stadt noch reicher, noch prächtiger geworden ist. Es gibt eine riesengroße Gladiatorenschule, die einen eigenen Friedhof hat. Und wie schon gesagt, das war eine der beeindruckendsten Städte der antiken Welt. Und wer einen kleinen Eindruck davon haben möchte, man kann in Wien sich das Ephesus-Museum anschauen, denn interessanterweise haben wir Österreicher dort mit ausgegraben und haben einiges mitgenommen aus Ephesus. Und im Ephesus-Museum liegt das. Da ist so ein kleiner Querschnitt von dieser Pracht und Herrlichkeit oder ehemaligen Herrlichkeit von Ephesus liegt dort. Ephesus ist aber auch eine Stadt der Versuchungen und Ablenkungen. Es gibt alles in dieser Stadt. Alles, was das Herz begehrt in der damaligen Zeit. Man kann alles kaufen, was im Römischen Reich sozusagen herumgeistert, weil das wird dort angeliefert und von dort verteilt im restlichen Römischen Reich. Man kann jedes vorstellbare Vergnügen genießen. Es gibt dort Theater, Gladiatorenschulen, es gibt Brunnen, man kann im Meer umherumfahren mit der Yacht, man kann sich religiös vergnügen dort. Die Diana von Ephesus war eine Fruchtbarkeitsgöttin. Oh, da ging es natürlich auch um Sexualität. Es ist eine Hafenstadt. Dort war ein ausgeprägtes Rotlichtviertel in Ephesus. Also man kann alles genießen, was man möchte. Man kann sich ablenken nach jeder Richtung, die man haben möchte. Das ist Ephesus. Und in dieser Stadt hat Paulus eine christliche Gemeinde gegründet. Er war dreimal dort. Ja, also er hat gegründet, hat dort gepredigt, hat dort in der Synagoge gepredigt und hat dort Judenchristen und Heidenchristen erreicht. Es ist eine Gemeinde, die gemischt ist. Ein großer Teil Judenchristen, ein großer Teil Heidenchristen. Und er schreibt einen Brief an diese Gemeinde und an die umliegenden Gemeinden. Die dürften relativ missionarisch gewesen sein und haben sozusagen Tochtergemeinden gegründet. Ja, teilweise war Paulus auch dort unterwegs, aber die haben sich vergrößert. Und er kann leider selber nicht da sein. Er würde gerne, er hat ein klitzekleines Problem, er sitzt gerade im Gefängnis in Rom und wartet auf seinen Prozess vor dem Kaiser. Deswegen schreibt er diesen Brief. So, in unserem Bibelabschnitt schreibt er: Deshalb höre ich auch, nachdem ich von eurem Glauben an den Herrn Jesus und von eurer Liebe zu allen Heiligen gehört habe, nicht auf, für euch zu danken, und ich gedenke euer in meinen Gebeten. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Er erleuchte die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überragende Kraft seiner Größe an uns, den Glaubenden, ist, nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke. Die hat er in Christus wirksam werden lassen, indem er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten in der Himmelswelt gesetzt hat. Hoch über jede Gewalt und Macht und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der nicht nur in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen genannt werden wird. Und alles hat er seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Ein sehr dichter Text. Da ist alles drinnen, was uns betrifft, was Gott, was Christus beinhaltet. Martin Luther überschreibt diesen Bibelabschnitt mit Gebet um die Erkenntnis der Herrlichkeit Christi. Und das ist es auch. Warum ist es Paulus wichtig, dass wir Christen Erkenntnis über die Herrlichkeit Christi haben? Und ich habe mir zuerst die Frage gestellt, was ist eigentlich herrlich an Jesus? Wenn ich mir sein Leben anschaue, er ist geboren worden vor circa 2000 Jahren in der römischen Provinz Israel, in der es nur Schwierigkeiten und Terroranschläge gibt. Interessanterweise bis heute. Es war ein armes Land, es war ein armseliges Land. Und zwar so arm, dass die kleinste Münze der Römer, der Quadrans, halbiert worden ist. Und in der Bibel kommt diese Münze vor, das ist das Schärflein der Witwe. Weil dieser Quadrans für damals zu groß war. Und durch das Schärflein der Witwe können auch die Ärmsten der Armen etwas kaufen. Die Geburtsstadt Jesu, das Bethlehem, auch nicht gerade eine Großstadt. Es war ein Städtchen, das man, wenn man konnte, bei der nächstmöglichen Gelegenheit verließ, um sich woanders anzusiedeln. Erfahren wir in der Geschichte der Herbergssuche. Es gibt eine Volkszählung. Alle, die in Bethlehem geboren wurden, müssen zurück, um sich dort beim Gemeindeamt registrieren zu lassen. Es dürften so viele außerhalb gewesen sein, dass in Bethlehem kein Platz mehr war. Deswegen muss Jesus oder muss die Familie von Jesus, müssen Josef und Maria in einem Stall Unterkunft haben. Und dort wird Jesus geboren, in einem Stall. Es wird dort nicht ganz ohne Fliegen und Gestank abgegangen sein, denn wenn in dem Stall Tiere waren, dann sind die sicher nicht raus auf die Toilette gegangen. Einige Zeit später ist Jesus dann Flüchtlingskind. Seine Eltern müssen mit ihm und den Habseligkeiten, den sie und wahrscheinlich ein Esel tragen kann, nach Ägypten fliehen, damit der kleine Jesus nicht getötet wird. Was macht Jesus in Ägypten? Er lernt auf die Toilette gehen, nicht in die Windel zu machen. Er muss gehen lernen. Er muss sprechen lernen. Er kommt in die Pubertät. Als sie zurückkommen, siedeln sie sich er und seine Familie in Nazareth an. Auch das nicht gerade eine Top-Metropole, aber immer noch besser als Bethlehem. Dann lernt er einen Beruf. Er wird Zimmermann oder Tischler. Ist ein solider handwerklicher Beruf, aber ist auch nichts wirklich Herrliches. Dann wird er Wanderprediger in der vorher erwähnten Provinz und er bereist keine der wichtigen Provinzen, sondern er bleibt da in Israel. Dann macht er sich auch noch wichtige Leute zu Feinden, und zwar so sehr zu Feinden, dass diese dafür sorgen, dass er stirbt. Und wie stirbt er? Den ehrlosen Tod eines Verbrechers. Den schmerzhaften Tod am Kreuz. Seine Feinde haben ihn kurz vorher verlassen und verleugnen ihn sogar. Und auch sein Begräbnis hat nichts Herrliches. Das geht relativ schnell und unauffällig in einer sogenannten Nacht- und Nebelaktion. Ja? Einfach weg, schnell und so weiter. Da ist eigentlich nichts Herrliches. Oder doch? Wenn man anschaut, wer nimmt das auf sich? Jesus ist Gott in Menschengestalt. Jesus ist der Sohn Gottes. Jesus gibt all seine Herrlichkeit ab und wird Mensch. In einer Gegend, wo es furchtbar nicht geht. Kommt auf die Welt in einem Stall, in einer ärmlichen Familie, in ärmlichen Verhältnissen, wird ein Baby, ein Kleinkind, was ärmlicher nicht sein kann. Gott nimmt das auf sich, um uns nahe sein zu können, um dich und mich 100% verstehen zu können, wie es ist, Mensch zu sein. Das Interessante ist, egal wo Gott ist, egal wie armselig die Verhältnisse sind, egal wie armselig und klein die Zeiten sind, Gottes Herrlichkeit blitzt überall durch. Also, bei Jesu Geburt erscheint ein Stern. Reiche Wissenschaftler kommen, ihn daraufhin besuchen und bringen wertvolle Geschenke. Der Himmel öffnet sich. Die Engel verkünden die Geburt Jesu. Im Lauf seines Lebens begleiten ihn Wunder auf Schritt und Tritt. Er heilt, stillt Stürme, füllt Netze hungriger Fischer, treibt Dämonen aus, geht auf dem Wasser, vermehrt Brot und Fisch, erweckt Tote zum Leben und ändert das Leben vieler Menschen. Er wird auf einem Berg von Mose und Elia besucht und von Gott verherrlicht. Und die drei Jünger, die das miterleben dürfen, sind so überwältigt, dass sie von dort gar nicht mehr weg wollen. Bei seinem Tod verfinstert sich der Himmel. Es erbebt die Erde, Felsen zerspringen, Gräber öffnen sich, Tote spazieren durch Jerusalem. Sein Tod öffnet den Himmel für uns. Wie wir gehört haben, der Vorhang zerreißt. Der Weg zu Gott ist frei. In dieser Armseligkeit, in diesem grausamen Tod steckt Gottes Herrlichkeit. Es ist der Weg frei in den Himmel. Jesus nimmt all unsere Verfehlungen, all unsere Bösartigkeit, all unsere Lieblosigkeit auf sich mit ans Kreuz und stirbt an unserer Stelle einen ehrlosen und grausamen Tod. Er kauft uns frei aus der Hand des Bösen, er entreißt uns der Hölle. Er tut all das aus Liebe zu uns, für alle Menschen damals, heute und in Zukunft. Er bricht die Macht des Bösen in dieser Welt und gibt uns die Möglichkeit, Kinder Gottes zu werden. Dann wird er begraben. Aber dabei bleibt es nicht. Er steht auf von den Toten, dabei zerbricht die Grabplatte. Hartgesottene römische Legionäre fallen in Ohnmacht. Möglicherweise brennt sich sein Abbild sogar in das Grabtuch. Er wird von Gott auferweckt und tritt seine Stelle als Sohn Gottes, als Erschaffer und Erlöser des Universums an. Und in unserem Bibeltext wird Gott als Vater der Herrlichkeit bezeichnet. Damit ist Jesus die Herrlichkeit Gottes in Person. Warum ist es für uns wichtig, die Herrlichkeit Jesu zu erkennen? Ganz einfach, weil Jesus in uns Christen ist. Wenn ich Jesu Herrlichkeit erkenne, die Erkenntnis habe, was in Jesus an Herrlichkeit Gottes drinsteckt, dann weiß ich, dass das mit Jesus in mir steckt. Diese Herrlichkeit Jesu wird sich im Leben von uns Christen bemerkbar machen. Egal wie klein und armselig dieser Christ ist, in dem er steckt. Das ist etwas, das einfach sich bemerkbar machen muss. Das geht nicht anders. Manchmal passiert sogar unbewusst. Ja? Ist euch schon passiert, dass einmal einer sagt, du hast eine Geduld? Ich wäre schon längst auszuckt. Ja, das ist aber nichts, das du selber jetzt produzierst, sondern das ist einfach so. Dass ein anderer Mensch bemerkt, da ist was anders an dir als an den anderen Menschen. Oder, was, mit dem redest du noch? Das ist doch der Letzte, mit dem, was der schon alles gemacht hat, mit dem redest du noch? Ja? Da blitzt Jesus durch. Oder auch ein Ausspruch, sie sind immer so freundlich, wie machen sie das? Ist einfach so. Das ist Jesus in mir, der aufblitzt. Manches mache ich gar nicht bewusst oder machen wir gar nicht bewusst, sondern Jesus tut das durch uns, weil wir uns ihm geöffnet haben. Die Herrlichkeit Gottes blitzt in uns Christen auf. Ich kann und darf Gottes Wirklichkeit in dieser Welt wirksam werden lassen. Ich bin Christ geworden, weil ich sowas erlebt habe, wie ein Mensch sozusagen Gott wiedergespiegelt hat in dieser Welt. Ich bin Christ geworden in einer Bäckerei. Ich war selber Bäcker, ich habe Bäcker gelernt und bei uns ist ein neuer Bäcker in die Bäckerei gekommen und der hat erzählt, dass er Christ ist. Der glaubt an Gott und der geht in die Gemeinde. Mir hat er gar nichts sagen brauchen und es ist schon losgegangen. Ja? Wir haben ihn verspottet. Wir haben wüste Scherze gemacht und wir haben uns ständig über ihn lustig gemacht. Tag für Tag für Tag. Und das Interessante war, der ist nicht auszuckt. Der hat nicht mit selber Münze zurückgezahlt, sondern der war freundlich und liebevoll zu uns. Und da habe ich gemerkt, irgendwas ist da anders. Der hat was, was ich nicht habe. Und daraufhin habe ich zugehört, was er sagt und habe mit ihm diskutiert. Ich war nicht immer derselben Meinung mit ihm und alles, aber ich habe zugehört, wenn er was gesagt hat. Und dann hat er mich einmal zu einer Missionsveranstaltung mitgenommen und jetzt stehe ich hier und predige über die Herrlichkeit Jesu in uns Christen. Ja? Ein Mensch, der das zugelassen hat, dass Jesu Herrlichkeit durch ihn durchblitzt. Ja, wir dürfen uns Jesus öffnen. Wir dürfen Jesu Herrlichkeit ausstrahlen. Ja, Jesus ist in uns drinnen. Aber wir müssen jetzt nicht krampfhaft Jesus rauspressen. Funktioniert nicht. Ja, sondern einfach loslassen und sagen, Jesus, handel durch mich. Aber was ist, wenn ich das nicht erlebe? Wenn ich Gottes Herrlichkeit in meinem Leben nicht spüre? Was ist dann? Das Schöne ist, ich darf Gott darum bitten. Wir Christen sind, wie ein Mitbruder mir vor kurzem gesagt hat, ein Gefäß Gottes. Und zwar ein überquellendes Gefäß Gottes. Wenn ich merke, dass ich leer bin, dass da nichts drin ist, dann darf ich mich vor Gott hinstellen und darf mich anfüllen lassen. Ja? Und zwar wirklich ganz konkret. Ich stelle mich in der Früh hin, stille Zeit, was auch immer, oder keine stille Zeit, und sage, Gott, Herr, ich brauche jetzt deine Liebe. Du weißt, was bei mir in der Arbeit los ist, da wird gestritten, da wird und so weiter. bitte gib mir deine Liebe. Füll mich mit deiner Liebe und zwar so viel, dass genug da ist für alle anderen in der Arbeit. Und Gott wird das schenken. Ja? Sagt doch selber, und ein Vater, der seinem vor ein Kind bittet, gib mir den Fisch, wird ihm keinen Skorpion geben. Geschweige denn Gott, ja, der väterlicher als jeder Vater ist, den es hier auf unserer Welt geben kann. Ja, wir dürfen Gott darum bitten. Wir dürfen uns füllen lassen mit seiner Liebe, wenn wir das brauchen. Mit seinem Frieden, mit seiner Vergebung. All das dürfen wir uns von ihm geben lassen. Für uns selbst und für alle anderen, die uns umgeben. Jesus sagt, die Gemeinde ist der Leib Christi. Wir Christen sind Jesu Hände, Füße, Ohren, Mund oder was auch immer wir sein wollen. Wir machen Gott in dieser Welt erlebbar und sichtbar. Das ist das, was wir Christen sind. Wir dürfen Gottes Herrlichkeit ausstrahlen. Wir sind Leib Christi. Die Leute sehen an uns Jesus. Ja, so wie ich bin, ist so ein kleines Aufblitzen von Jesus. Das darf ich sein in dieser Welt. Ich darf Gottes Liebe in meinem Leben für andere Menschen spürbar machen. Du darfst andere Menschen in die Gegenwart Gottes ziehen. Wir dürfen anderen Menschen körperliche und seelische Heilung bringen. Ich darf Gottes Frieden in meinem kleinen Teil der Welt bringen. Du darfst seine Vergebung leben. Wir dürfen ein Abbild Gottes in dieser Welt sein. Wir Christen sind berufen, Christi Herrlichkeit in dieser Welt auszubreiten. Wir haben alles bekommen, es ist alles da. Die komplette Herrlichkeit Christi ist in uns. Fangen wir an. Thomas. Amen.